Krise ist ein anderes Wort für Chance vielleicht. Ich habe das Gefühl, ich bin die bürgerliche Mitte der Gesellschaft.
Aber das glauben alle von sich. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Bündnis Christian Ehring zu gründen?
Ja, tatsächlich jetzt seit 2 Tagen denke ich intensiv drüber nach.
Also es ist so normal, in der politischen Debatte zu lügen, schamlos zu lügen.
Warum gibt es eine linke-rechte-linke und eine rechte-rechte-linke, eine rechte-linke-linke und eine linke-linke-linke?
Ich bin so fassungslos.
Ich bin fassungslos.
Das ist ein erschreckend gutes Schlusswort für heute.
Extra 3. Bosettis Woche.
Und wenn ich mir angucke, was die Union gerade alles fordert und noch so macht und auch an, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, viel Unsinn in die Welt pustet, dann wird es auch mit der SPD nicht machbar sein. Die Regierung arbeitet konsistent und konzentriert entlang der Probleme und alles andere ist Gerede.
Ja, Robert Habeck nennt Spekulationen zur GroKo Gerede. Und Gerede, das können wir hier natürlich auch. Dafür sind wir da. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich sitze in Köln mit einem Mann, den ich, glaube ich, in Köln noch nie gesehen habe. Denn wir sehen uns eigentlich immer in Hamburg. Ihr seht ihn auch ganz oft in Hamburg oder aus Hamburg heraus, denn er moderiert diese ominöse Satire-Sendung namens Extra 3. Keine Ahnung, was das sein soll. Christian Ehring ist heute da.
Hallo Sarah.
Guten Morgen. Es ist 10.20 Uhr bei uns am Freitagmorgen. Das müssen wir dazu sagen, weil dieses Weltgeschehen, es wartet ja überhaupt nicht auf uns. Das müssen wir vielleicht sagen. Außerdem ist es, ich bringe es ab und zu als Erklärung dafür an, dass ich manchmal ein bisschen dumm bin in diesem Podcast. Ich bin nämlich nur vormittags dumm. Ich werde klüger im Verlaufe des Tages in der Regel.
Das geht mir genauso. Ja, ja. Man wird dann irgendwie auch wacher im Laufe der Zeit. Und bei mir ist der Höhepunkt der Konzentration so gegen 18 Uhr. Also bin ich weit von entfernt.
Ja, genau. Ich auch. Ich glaube, vielleicht kommt meiner sogar noch ein bisschen später. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt allerdings erschreckend wach auch, weil ich gerade mit so einem E-Scooter durch Köln gebrettert bin und es hat geregnet. Es hat aufgehört zu regnen, als ich angekommen bin.
Und es ist ohnehin schon die albernste Art, sich fortzubewegen.
Ich weiß, aber ich liebe
es.
Wenn
da noch Regen dazu kommt.
Ja, es ist. Und dann bin ich, Köln ist ja auch nicht an allen Stellen fahrradfreundlich. Nein. Und demnach eben auch E-Scooter-freundlich. Das heißt, ich bin zum Teil dann so über Bürgersteige und über so Kopfsteinpflaster. Und das ist wirklich, das ist das der Gipfel der Lächerlichkeit, ne? Wenn du auf so einem Ding stehst und es macht so, das ist schön. Ich
aber immerhin das. Warst du nicht zu zweit, was ja sehr gefährlich sein soll. Oder
stimmt,
du warst wahrscheinlich auch nicht alkoholisiert, was ja noch gefährlicher sein soll. Oder zu zweit alkoholisiert und noch währenddessen telefonieren, ist am allergefährlichsten, glaube ich.
Ja. Nein, ich würde wirklich nicht zu zweit auf so einem Ding fahren. Ich glaube, dass das gar keine gute Idee ist.
Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, weil ich denke, mir würde 100 pro was passieren und es wäre dann eine der albernsten Arten, sich zu verletzen.
Du meinst, wenn schon sterben, dann würdevoll.
Ja, ja, ja. Ich habe mir auch, deshalb fahre ich auch nicht mehr so gerne Achterbahn, weil ich denke, da ein Herzinfarkt auf der Achterbahn. Ich hab einen Freund, kann man vielleicht erzählen, mit dem habe ich vereinbart, wer von uns als Zweiter stirbt, hält die Grabrede für den anderen.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, mit dem Achterbahnfahren, das wäre ja wirklich blöd, wenn man da jetzt stirbt. Und da hat er auch gesagt, okay, wenn ich das vorher hätte, sollte ich ihm vorher Bescheid sagen, weil dann braucht er für die Rede ein bisschen länger.
Schön, was du schon für Absprachen triffst. Ja.
Ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber ist auch schon einige Zeit her. Aber es bleibt dabei.
Ich finde, je früher man eine solche Absprache trifft, desto lustiger ist es eigentlich. Ne? Wenn man so mit 20 sagt, komm, wir legen schon mal fest, wer die Grabrede für die anderen trifft. Ich finde mit diesen E-Scootern, also ich sehe auch manchmal Leute mit ihren Kindern darauf fahren.
Ja.
Da hört es ein bisschen auf mit meinem Verständnis. Ich bin gar nicht so vorsichtig. Ich bin auch manchmal ein bisschen Fahrradfahrerin, die von Autofahrern und Autofahrerinnen verflucht wird, sehe ich alles so. Ne? Aber sobald mein Kind dabei ist, bin ich der bravste Mensch der Welt.
Selbstverständlich.
So,
ja. Besitzt du einen eigenen E-Scooter? Verstehe ich das richtig? Ist es deiner oder leihst du dir mal einen?
Also jetzt in Köln besitze ich keinen.
Ja.
Ich leih mir einen. Ich habe tatsächlich einen, der ist aber kaputt gegangen.
Ach so.
Ja. Okay. Ich fahre immer, wenn ich auf Tour bin, mit diesen Dingern. Ich habe das aber irgendwann schon mal in diesem Podcast erzählt, dass ich halt extra so einen Rollkoffer habe, den man zum Rucksack machen kann.
Ah.
Das ist sehr, sehr praktisch. Da sieht man noch ein bisschen blöder aus, weil dann hat man, das hat so Schildkröten-Vibes, wenn ich damit fahre.
Ja gut, andererseits muss man auch sagen, Sicherheit geht vor und Praktikabilität geht auch vor und ab einem gewissen Alter. Also ich habe dann auch ab 40 gesagt, Fahrradhelm ist kein Problem mehr, schon sehr früh. Und meine Güte, muss man Prioritäten setzen.
Ich bin großer Fan der Würdelosigkeit. Ja. Ich finde absolut, sollte man tun. Womit wir fast vielleicht auch ein bisschen sofort zu unserem ersten Thema kommen, nämlich zu dem hier.
Gewinnerin der Woche.
Wer hat denn für dich diese Woche gewonnen?
Diese Woche hat in meinen Augen Sarah Wagenknecht gewonnen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch relativ schnell zur Verliererin der Woche wird, in einer der nächsten Wochen oder Monate. Vielleicht wird sogar irgendwann mal hier der Cringe der Woche. Keine Ahnung, aber ich finde, jetzt im Moment hat sie doch so viel Wirbel gemacht, so viel Wind gemacht. Alle Augen sind auf sie gerichtet mit dem Verein Bündnis Sarah Wagenknecht, aus dem dann eine Partei von und mit Sarah Wagenknecht entstehen soll. Dass sie das doch jetzt, glaube ich, maximal ausgereizt hat. Wie lange kann man ankündigen, eine Partei gründen zu wollen? Da ist sie wirklich bis ans letzte, bis an die Grenze der Möglichkeiten gegangen. Und jetzt so gerade eben noch zum richtigen Moment hat sie es rausgehauen.
Mhm. Ich finde den Namen sehr schön. Es ist also konsequenter als jetzt zum Beispiel Christian Lindner, der ja seine Partei zum Beispiel auch Bündnis Christian Lindner nennen könnte. Man würde den Unterschied nicht so sehr merken. Hast du schon mal drüber nachgedacht, ein Bündnis Christian Ehring zu gründen?
Ja, tatsächlich jetzt seit 2 Tagen denke ich intensiv drüber nach. Ich versuche den NDR zu überzeugen, dass es vielleicht ein neuer Name für die Sendung Extra da werden könnte. Bündnis Christian Ehring. Ich fände es angemessen. Mal schauen.
Ja, ich finde es schön. Ich finde es schön.
Auf jeden Fall ist ja noch der Untertitel für Vernunft und Gerechtigkeit und gegen Personenkult. Kann man, glaube ich, auch sagen.
Auf jeden Fall. Mit Personenkult hat das gar nicht. Wer hatte die noch gegründet, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht? Ich vergesse es immer.
Den Namen, ich glaube, eine Vara Sagenknecht war.
Nee, die kenne ich nicht. Kenne ich leider nicht. Wir können ja mal über die Dinge reden, die sie richtig macht. Sie distanziert sich von der AfD. Hier zum Beispiel.
Selbstverständlich werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei an den Start, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie rechts sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben.
Glaubst du ihr das? Glaubst du ihr Anliegen?
Ich glaube, dass sie davon überzeugt ist, dass sie das Richtige tut. Ja, ich unterstelle ihr jetzt keine niederen Beweggründe. Ich unterstelle ihr nicht, dass sie aus reiner Profitgier handelt. Nichtsdestotrotz halte ich viele ihrer Ziele für nicht richtig. Ich finde dieses Kuscheln mit Russland sehr, sehr unangenehm, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ich bin aber bereit, das sogar zu gutieren und gut zu finden, wenn es ihr gelingen sollte, die AfD zu dezimieren. Das steht ja noch in den Sternen. Der Beweis muss erst noch erbracht werden. Aber sollte das gelingen, fände ich es erstmal nicht schlecht und könnte nichts Schlechtes daran finden. Und dann würde ich auch alles andere in Kauf nehmen. Ich würde sie nicht wählen, aber ich würde mich dann tatsächlich freuen.
Ich habe auch darüber nachgedacht, es ist schwierig, man kann diese Putin-Liebe natürlich nicht einfach ausblenden. Ne? Wenn man das jetzt kurz trotz allem tut, obwohl man es nicht kann, dann denke ich auch, wer weiß, vielleicht ist das ja, also es gibt 100%ig Menschen, die die AfD aus sozialpolitischen Gründen wählen und nicht, weil sie recht sind. Es ist mir unbegreiflich, wie man die AfD wählen kann, aus welchen Gründen auch immer, weil auch da muss man schon die Essenz, den Kern der Partei ausblenden, um das zu tun. Nur es gibt sicherlich trotz allem Menschen, die es genau aus diesen Gründen tun. Also man, sonst würden ja auch so Umfragen nicht so schwanken, je nach Frustration mit zum Beispiel der Ampelregierung. Ne? Ja. Also natürlich gibt es Leute, die nicht recht sind und die irgendwie diese magische Gabe haben, alles Rechte in dieser Partei auszublenden oder nicht so wichtig zu finden. Also ne, kein Verständnis dafür, nur das scheint ja zu existieren und vielleicht ist das tatsächlich ein Weg. Ich würde es auch mal so vorsichtigen Optimismus nennen, dass das passiert. Ich sehe die Gefahr aber tatsächlich woanders. Also da bin ich bei dir. Ich finde es nur so schwierig, dass Sarah Wagenknecht so eine Populistin ist.
Ja, hat ja auch zum Beispiel dieses Narrativ der Rechtspopulisten. Es gibt hier eine Elite, die gegen euch, das Volk, agiert. Dass jedes Sachthema auch zum Kulturkampf aufgeblasen wird. Also es geht nicht irgendwie darum, dass ein paar Leute gendern. Es geht nicht darum, dass Leute sagen, es wäre sinnvoll, weniger Fleisch zu essen. Sondern es wird angeblich befohlen und Menschen reißen uns die Heizung raus. Alles Quatsch. Es wird aber so dargestellt und dieses ja, ich finde, weltweit verbreitete populistische Narrativ. Ich vertrete hier das einfache Volk, ich spreche für die schweigende Mehrheit und wir sind gegen die da oben, das Machtwagenknecht 1:1, genauso wie die AfD. Und ich finde, da liegt sie einfach auch inhaltlich daneben.
Ja, und das, ich meine, das ist ja das Wesen des Populismus. Und ich bin ja davon überzeugt, dass der Populismus die größte Gefahr ist. Also, dass keine Differenzen in Inhalten oder in politischen Ansichten das eigentlich große Problem sind, sondern das Erstarken des Populismus. Und es ist eigentlich eine interessante Diskussion, weil das ja auch immer mal gesagt wird. Man braucht eine populistische linke Partei, um dem rechten Populismus begegnen zu können. Die Ansicht gibt es ja.
Ja.
Ich weiß noch, ist jetzt ein bisschen ein kurzer Exkurs, aber ich habe ja irgendwann mal diesen Gesellschaftsrat Klima in meinem anderen Format bei Bosetti, wir reden, ausprobiert und da kamen ja ganz viele Vorschläge und dann habe ich aber gefragt, okay, was machen wir denn dann jetzt, damit die auch umgesetzt werden? Und da kam eben auch diese Sache, ja, man braucht mehr Populismus darin, damit es die Leute erreicht. Und das ist verlockend, sich dem hinzugeben und zu sagen, ja, okay, weil dadurch natürlich, ne, Populismus funktioniert einfach und funktioniert gut.
Ja.
Nur, also das, was ja eigentlich die Demokratie ausmacht, ist der gute Streit. Und der gute Streit geht dadurch kaputt.
Ja, und es gibt natürlich generell eine Tendenz zur Ausdifferenzierung. Es gibt immer mehr Parteien. Also die Zeiten, wo es alles sehr übersichtlich war, sind ja schon lange vorbei. Wie in meiner Jugend, 3 Parteien, 2 große, 1 kleine, die wechseln immer mal hin und her. Aber es entstehen ja jetzt immer mehr Parteien. Das ist so ein bisschen wie beim Konsum. Früher gab es nur Kaffee mit Milch, mit Zucker und draußen nur Kännchen. Das war's. Inzwischen gibt es 200 Kaffee-Variationen und mit dem Aroma und kalt und warm und welche Milch dazu. Das hat sich verändert. Ich weiß nicht, ob das in der politischen Landschaft wirklich ein Vorteil ist, wenn es viele kleine Parteien gibt. Ich denke, dass sich da jetzt auch wahrscheinlich bis zur Bundestagswahl noch mehrere Parteien gründen werden und das wird vermutlich zur Folge haben, dass es noch viel schwieriger wird, auch Koalitionen zu bilden. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das auch meinst, oder ob ich sehe es nur in den Mund lege. Ich habe das Gefühl, es ist schon wichtig, dass demokratische Parteien miteinander klarkommen und den demokratischen Streit suchen. Vielleicht sogar, so würde ich sagen, ein wenig abrüsten, weil sie mehr und mehr gezwungen sein werden, auch miteinander klarzukommen. Und ich glaube, die eigentliche Gefahr geht in meinen Augen nicht so sehr davon aus, was jetzt hier wieder Lindner gesagt hat und da wieder Söder fabriziert hat, sondern was die AfD, wenn sie denn wirklich Macht bekommt, vorhat mit unserer Demokratie und unserem Rechtsstaat. Also da, glaube ich, ist die allergrößte Herausforderung politisch gelagert.
Ja, also du hast mir jetzt nichts in den Mund gelegt, was ich nicht auch meine. Ich meine allerdings vor allen Dingen, dass die Ehrlichkeit, um es jetzt mal blöd zu sagen, komplett flöten geht. Also es ist so normal oder normal geworden, das weiß ich gar nicht, in der politischen Debatte zu lügen, schamlos zu lügen, dass am Ende es einfach dazu führen kann, dass, also das führt zu Politikverdrossenheit natürlich an irgendeinem Punkt, weil die Leute sagen ja, okay, man kann niemandem mehr irgendwas glauben und auch zu so einer Orientierungslosigkeit, weil du quasi dich an niemandem mehr irgendwie festhalten. Also ne, du weißt gar nicht mehr, was du irgendwie glauben sollst und dann ist es irgendwie auch egal. Und das ist ja das, worauf zum Beispiel die AfD eben auch baut. Ne? Also dieses ja. Flood the zone with shit heißt es, glaube ich. Ne? Mhm. So viel raushauen, dass man auch mit dem Faktencheck gar nicht mehr hinterherkommen kann und es irgendwann so, ah, ist auch egal. Und dann nimmst du halt das, was am schönsten klingt. Und ich glaube, was heißt ich glaube? Ich meine, es hängt halt zusammen natürlich. Ne? Also ich würde jetzt auch Markus Söder in seinem Populismus oder in der Gefährlichkeit seines Populismus gar nicht unbedingt unterschätzen. Ich glaube, dass Markus Söder der Welt gar nicht so viel Böses will wie die AfD vielleicht, aber der ist, ich meine, der ist wahnsinnig unterhaltsam, das sehe ich. Ne? Ich finde, ich sag's immer wieder, Markus Söder, bitte geh in die Comedy, weil ich glaube, er wirklich, er kann das, er kann Quanten setzen, er kann super gut reden, er kann lustig sein. Es ist nur, er ist im falschen Fach.
Ja, möglicherweise. Ich würde sagen, er ist trotzdem kein Trump. Also er ist immer noch mehr Demokrat. Er ist nicht so skrupellos. Er ist sicherlich ein bisschen windig und ein bisschen halbseiden. Aber ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er konsequent von morgens bis abends lügt, um seine persönlichen Interessen durchzusetzen. Haben wir da einen Dissens?
Ich muss da kurz drüber nachdenken.
Dieses morgens ich muss bis meinerseits abends auch nochmal drüber nachdenken, ob Sarah Wagenknecht jetzt eine solche Populistin ist. oder ob das ist, was mich am meisten stört. Ich glaube, bei ihr wäre es wirklich die konkrete Umsetzung ihrer Politik, dass sie sagt, wir müssen uns jetzt schön wieder mit Russland anfreunden und russisches Gas importieren und die Waffenhilfe an die Ukraine einstellen. Und was sie noch so vorhat, das fände ich vermutlich am allergefährlichsten.
Vielleicht muss man sich auch nicht entscheiden, ne? Also man kann ja durchaus Sorge vor zumindest Teilen ihrer politischen Inhalte haben und aber auch dieses ganze wir hier unten und die da oben kritisieren, weil das halt tödlich ist für eine Demokratie. Und das ist es nun mal. Also eine Bevölkerung, die das Gefühl hat, überhaupt gar nicht tatsächlich der Souverän zu sein, wendet sich im Zweifelsfall in irgendeinem Punkt von der Demokratie ab. Und das wollen wir ja nun alle nicht, bis auf einige Tendenzen in einigen Parteien, die man eben nicht einfach nur demokratisch nennen kann. So. Aber ich glaube, alle, die das hier gerade hören, und wir beide können uns darauf einigen, dass wir nicht die Demokratie in Gefahr wissen wollen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man nicht auch vor bestimmten politischen Inhalten warnen kann. Und ich glaube wirklich, Markus Söder ist nicht Trump. Ich halte Markus Söder zum Beispiel auch psychisch für einen sehr viel gesünderen Menschen als Trump. Ne? Also so. Ich habe bei Markus Söder ein bisschen das Gefühl, dass ich auch manchmal bei einigen anderen Politikern habe, dass so sein Verhältnis zur Realität so ein bisschen so eine lose Freundschaft ist. Ne? Also es ist nicht so, dass der nie sich mit ihr treffen, einen Kaffee trinken würde, aber er möchte sich nicht an sie binden.
Nein. Er ghostet sie auch mal eine Zeit lang. Und
genau. Also, wer bist du? Wir haben uns noch nie gesehen.
Ein bisschen passiv-aggressiv. Und dann aber auch wieder ganz nah und dann auch wieder ganz vernünftig. Und man denkt, mein Gott, hat man sich doch in ihm getäuscht. Ja, stimmt. Jetzt. Also es gab ja diese Phase in Corona-Zeiten, wo auch viele, die jetzt keine Söder-Freunde waren, sagten, oh, auf einmal kommt der so staatstragend drüber. Meine Güte, vielleicht ist das Kanzlermaterial da unten in München nicht zu fassen. Andere haben sich gerade in der Zeit natürlich von ihm extrem distanziert. Und dann denkt man kurz, ach, ich habe mich, wahrscheinlich lag es an mir. Ja, wahrscheinlich lag es doch an mir. Kommt aber doch wieder so ein Klopper. Ich würde auch sagen, er hat ein sehr pragmatisches Verhältnis zur, ja, vielleicht nicht zur Wahrheit, aber zur Politik. Irgendwie pragmatisch, manchmal krachledern und es sind nicht die allerhersten Ideale, die ihn leiten. Trotzdem würde ich sagen, gibt es eine Grenze. Er gehört für mich nicht zu den Menschen, die sagen, wir warten darauf, dass wir an die Macht kommen. Und wenn wir den Schritt geschafft haben, dann werden wir alle anderen Hebel in Bewegung setzen, damit wir an der Macht bleiben und unseren Einfluss zu vergrößern. Und in der AfD gibt es diese Kräfte. Und das macht mir weitaus mehr Angst bei Markus Söder.
Genau.
Also, wenn er eine Wahl verliert, würde er sagen, okay, sorry, ich habe verloren.
Ja, klar. Ich habe ja zu keinem Zeitpunkt Markus Söder mit der AfD verglichen, ne? Sondern nur sozusagen, also du hast es sogar reingebracht, ne? Die Rhetorik zwischen ihm und Trump. Da sehe ich auch große Unterschiede. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, die Gefahr immer nur in der AfD zu sehen. Also wirklich, wenn du eine stabile, konservative, vernünftig, politisch vernünftig agierende konservative Partei in Deutschland hast, dann hast du ein sehr viel geringeres Problem mit einer Partei wie der AfD. Also die ist einfach sehr viel weniger gefährlich. Und ich
ja, da bin ich wieder komplett bei dir. Ja, da bin ich komplett. Und ja. ich in dem Sinne muss ich dann wiederum sagen, wünsche ich mir natürlich, dass bei der nächsten Bundestagswahl die CDU 10 Prozentpunkte mehr hat und die AfD dafür 10 Punkte weniger. Wenn das gelingen würde, dann würde ich Laola machen am Wahlabend, auf jeden Fall. Von mir aus kann es eine stabile Bundesregierung unter Führung der Union geben. Ich bin da auch inzwischen sehr, ich weiß gar nicht, ob ich pragmatisch bin. Ich werde ja auch im Laufe meines Lebens immer konservativer. Und ich ärgere mich sogar ein bisschen, dass die nicht um mich kämpfen. Weil ich denke, Merz kämpft um die zu großen Teilen verloren sind für die Demokratie und nur noch Verachtung übrig haben für das System. Und er versucht da rhetorisch immer mitzuhalten. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen wie mich, die durchaus auch konservativ denken. Ich habe das Gefühl, ich bin die bürgerliche Mitte der Gesellschaft.
Aber das glauben alle von sich.
Aber ich bin es wirklich mitten. Also wirklich, ich würde mich überzeugen lassen von einer wirklich einer Alternative. Jetzt, wenn sich die CDU so positionieren würde oder auch die CSU und sagen, wir sind hier die vernünftige Alternative zur Ampel, das, was die handwerklich vergeigen, das machen wir besser. Hier sind unsere Konzepte. Und wir entsagen jeglichen rassistischen Untertönen, jeglichen Populismus. Wir gehen diese ganze Asyldebatte zum Beispiel pragmatisch an. Von mir aus auch konsequent in der Sache, aber wir haben ein christliches Menschenbild und wir grenzen uns komplett rhetorisch ab von der AfD und erzählen nicht irgend so einen Quatsch mit, die wollen sich hier die Zähne machen lassen oder so. Dann glaube ich, wäre das auch viele, die sich in der Mitte verorten, eine eine gute Alternative.
Ja, ich würde das auch für die, also abgesehen davon, dass es moralisch und im Sinne der Demokratie sehr viel besser wäre, halte ich das auch für die bessere Taktik. Also man merkt ja, dass die aktuelle Taktik nicht funktioniert. Ja. Alle merken es, außer, ich glaube, Friedrich Merz hat es noch nicht, aber der kommt da vielleicht ja noch hin. Du hast gerade gesagt, es gibt immer mehr Parteien. Die Frage ist natürlich ein bisschen, was passiert jetzt mit der Partei Die Linke?
Ja, ich würde sagen, es Krise ist ein anderes Wort für Chance, vielleicht. Vielleicht entsteht ja. Ja, also sie sind zumindest diesen ganzen Ballast los. Ich kann mir vorstellen, sie sind sehr geschrumpft und sie können aber sich auch auf eine wirklich linke Politik ohne diese rechtspopulistischen Untertöne konzentrieren. Und es ist ja nicht so, dass es eine solche Partei nicht auch bräuchte im deutschen Parteienspektrum. Genauso finde ich, wie es eine wirklich bürgerlich konservative Partei braucht, finde ich, braucht es auch den entsprechenden linken Gegenentwurf. Ich sehe im Moment natürlich jetzt nicht so das charismatische Personal, um die da auf den Weg zu führen, aber ich drücke Ihnen die Daumen, dass das klappt, weil dieser Dauerstreit war halt auch irgendwie ein sehr unguter Zustand.
Ja, und eigentlich ist es ein spannender Moment für die Linke. Also ich glaube, es ist auch ein harter Moment tatsächlich, ne? Aber es ist ein spannender Moment. Also wenn sie jetzt so richtig ranklotzen würden und tatsächlich, ne, mit dem richtigen Personal und den richtigen Ideen, dann könnten sie haben ja durchaus auch Aufmerksamkeit dadurch. Es passieren auch Dinge. Also in Berlin ist es irgendwie auch so, dass sie plötzlich natürlich Leute verloren haben, aber sie haben noch mehr dazu gewonnen. Es sind, glaube ich, irgendwie innerhalb einer Woche 29 Leute ausgetreten und 64 Leute eingetreten. Mhm. Also da tun sich gerade Dinge. Und die Linke, die Partei, es ist ja wirklich so, dass man die nicht so wahrnimmt wie andere Parteien im politischen Diskurs, woran auch immer es liegt.
Ja.
Und aktuell haben sie ein Aufmerksamkeitsfenster, was ja eigentlich Gold ist in der Politik.
Ja,
das
ja.
heißt, sie könnten es nutzen.
Sie könnten es nutzen. Es ist immer, finde ich, bei den Linken so ein bisschen die Gefahr, dass sie sich weiter zerlegen, weil sie sich ja gerne einfach auch in sehr theoretischen Kämpfen gefallen und das Gefühl haben, bevor wir die Welt retten können, müssen wir erstmal hier die reine Lehre vertreten. Und also wenn es dann jetzt sozusagen eine eher rechte Linke und eine eher linke-linke gibt, dann kann es natürlich sein, dass es auch in dem Sinne noch weitergeht und irgendwann gibt es eine linke-rechte-linke und eine rechte-rechte-linke, eine rechte-linke-linke und eine linke-linke-linke.
Ja, das, ich finde, damit ist eigentlich alles gesagt. Ich würde wirklich eigentlich gerne jetzt einfach 3 Stunden über Sarah Wagenknecht reden, um nicht über das reden zu müssen, worüber wir aber vielleicht reden sollten.
Verlierer der Woche.
Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson.
Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson.
Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
Ist europäische Staatsräson.
Es gibt viele Verlierer und Verliererinnen diese Woche. Allen voran Israel, über das durch die Hamas unfassbares Leid gebracht wurde. Juden und Jüdinnen auch in Deutschland, aber auch die palästinensische Zivilbevölkerung. Muslime auch in Deutschland, die unter Generalverdacht geraten, obwohl vielen von ihnen nichts ferner liegt, als auf den Straßen zu tanzen, wenn Menschen ermordet werden. Ganz ehrlich, was für Arschlöcher, die auf Straßen tanzen, wenn Menschen ermordet werden. Verliererin ist, wir haben gerade schon drüber gesprochen, aber in dem Fall ist es sehr, sehr wahr, die Debattenkultur, die gerade so explosiv ist wie selten. Und eventuell ist einer der Verlierer auch der Klimaschutz. Hast du mitbekommen, wieso?
Fridays for Future zerlegt sich komplett, desavouiert sich, ja.
Ja, Fridays for Future, international muss man vielleicht fairnesshalber noch dazu sagen, hat am Mittwoch vor 2 Tagen interessante Dinge auf Instagram gepostet. Sie haben auf Englisch, ich übersetze es jetzt grob, geschrieben, so brainwashen. So viel zum Thema Übersetzen übrigens, aber egal. So brainwashen euch westliche Medien, damit ihr auf der Seite Israels steht. Und dann kommen so ein paar Kacheln, auf denen das erklärt wird, ne, was sie meinen. Also sie erzählen euch nicht die ganze Geschichte, sie behaupten, es sei kompliziert, sie entmenschlichen Palästinenser und das wiederholen sie immer wieder. Und sie schließen dann mit der Verschwörungstheorie, westliche Medien seien nicht unabhängig oder neutral, sondern von imperialistischen Regierungen bezahlt und wir, wer immer wir sein soll, dürften ihrer Propaganda nicht nachgeben. So, ich habe das letzte Woche in diesem Podcast auch schon gesagt, ich will jetzt nicht so plötzlich so tun, als sei ich hier eine Ostexpertin, das bin ich nicht und deswegen will ich auch nicht diese Lage analysieren und Einschätzungen geben und das ist, das halte ich für unangebracht und ne, das steht mir auch einfach gar nicht zu, weil ich es nicht kann, vor allem nicht besser als andere. Aber wir können vielleicht kurz über diese Sprache von Fridays for Future international sprechen, brainwashen, westliche Medien als Gesamtkomplex, was immer das sein soll, Propaganda. Man muss vielleicht kurz vollständigkeitshalber sagen, Fridays for Future Deutschland und auch Österreich, die haben sich distanziert. Ja. Sie haben bis jetzt, Stand 10.45 Uhr am Freitagmorgen, noch keine Konsequenzen angekündigt. Ich weiß nicht, ob sie das tun werden. Ich finde, gebt denen ruhig mal irgendwie einen Tag Zeit, so, ne, weil alle schimpfen schon ganz doll, dass sie nicht sofort sich umbenennen und lossagen. Aber ich meine, gibt denen mal kurz einen Moment, für, um sich zu sammeln vielleicht. Ne? Aber wer weiß, vielleicht ist heute Nachmittag, wenn ihr den Podcast hört, auch schon was passiert. Findest du, sie sollten?
Ja, ich finde, sie sollten. Ich glaube, dass es trotzdem nichts bringen wird. Ich glaube, dass damit diese großartige Bewegung am Ende ist. Weil das, was da von Fridays for Future international verbreitet wird, das ist auch nicht das Einzige, was in dieser Hinsicht gepostet wurde. Es gibt dieses seltsame Foto von Greta Thunberg mit der Krake im Hintergrund. Sie hat sich dann erklärt, das sei Zufall gewesen und sie hätte die Krake nicht dahingelegt und es sei ein Stofftier für Autistinnen und Autisten, mit dem sie ihre Stimmung ausdrücken. Trotzdem, ja, habe ich das Gefühl, jeder anderen Person mit dieser Öffentlichkeit würde man das nicht durchgehen lassen und sagen, wie kann man sowas denn beiläufig platzieren? Also die Krake ist ja ein Symbol für den internationalen, angeblich weltumspannenden Zionismus und die jüdische Weltverschwörung. Ich finde, also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist sehr tapfer, wie Luisa Neubauer dagegen hält. Und habe aber, also ich kann nur für mich sagen, ich glaube schon, dass die Idee, die da entstanden ist, wahrscheinlich größer ist als ihre Urheberinnen. Das muss man ja vielleicht auch ähnlich wie bei Kunstwerken auch immer zugute halten. Die eigentliche Idee, Klimastreik, war eine gute. Was mit Greta Thunberg los ist, weiß ich nicht. Warum sie, auch was jüdisches Leid angeht, so empathielos ist, kann ich nicht beurteilen, ob es vielleicht sogar eine Folge ihrer Krankheit ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin fassungslos, kann ich dazu nur sagen. Und ich würde sicherlich auch auf keine deutsche Fridays for Future Demo mehr gehen.
Ich bin bei dir. Ich war, also dieses Bild von Greta Thunberg war ja vorher, ne? Das war ja, ja sozusagen das Erste. An dem Punkt hatte ich auch schon quasi entschieden, dass es gut wäre, wenn wir darüber sprechen würden. Und dann kam jetzt irgendwie halt vor zwei Tagen noch dieser Post von Fridays for Future International. Ich fand dieses Bild von Greta Thunberg, da muss man eben dazu sagen, sie hat eben auch wirklich mit keinem Wort das Leid Israels erwähnt und aufgerufen zu Free Palestine und so. Ne? Also es ist einfach ganz, ganz merkwürdig und ich war auch sehr ratlos. Und sie ist, für alle, die dieses Bild nicht gesehen haben, sie ist nicht alleine auf dem Bild. Sie sind, glaube ich, zu viert, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wenn ich es richtig erkannt habe, dann liegt dieses Krakenstofftier auf einem Knie, das irgendwie die Frau hinter ihr so seitlich angewinkelt hat. Und das liegt da drauf. Also es ist wirklich platziert. Ja. Das ist nicht irgendwo hinten im Zimmer drin, irgendwo hinten auf einem Regal liegt das und alle regen sich darüber auf, obwohl sie das halt nun mal in ihrem Zimmer hat, sondern das ist wirklich im Bild platziert. Und ich weiß natürlich nicht, das ist hinter Greta Thunberg, vielleicht hat sie es nicht gesehen, vielleicht kennt sie das Symbol nicht und hat sich deswegen nichts dabei gedacht. Aber ich glaube,
vielleicht kennt sie das Symbol nicht. Ich war auch mit 20 wahnsinnig dumm und habe und danke Gott, an den ich nicht glaube. Also ich bin so dankbar, dass ich ihm sogar danke, obwohl ich nicht an ihn glaube, dass es damals keine Social Media gab und ich nicht jeden Schwachsinn, der mir irgendwie durch die Birne gerumpelt ist, in die Welt geblasen habe. Aber sie ist schon ein Mensch mit Erfahrung und mit einem gewissen Wissen, mit einem Weltwissen ausgestattet und zumindest erhebt sie auch den Anspruch, ziemlich allgemeingültig zu sprechen.
Ja, ja, klar. Also ich will ja nicht, ich rätsle ja nur, ja, ne, sozusagen. Ich will sie nicht verteidigen, sondern ich rätsle nur, weil sie es im Moment des Fotos eventuell nicht gesehen hat, aber sie hat es dann ja gepostet und sie müsste sich ja fragen, warum da jemand das Knie hebt, um da so ein Stofftier drauf zu legen. So. Ja. Also ich habe auch so ein, also ich habe das nicht selber, mein Kind hat auch so ein Stofftier, genau so eins. Und würde jetzt mal sagen, dass meine vierjährige Tochter wahrscheinlich nicht damit beschäftigt ist. Und ich bin jetzt auch nicht mit der Symbolik aller Tiere beschäftigt, wenn es um Stofftiere für mein kleines Kind geht. Nur ich würde natürlich das dann auch nicht in so einem Bild, das ja nun auch mal mit der Sache zu tun hat. Also wenn sie jetzt gerade aufgerufen hätte zum nächsten Klimastreik und diese ganze Situation nicht wäre, wie sie wäre, und da hätte irgendwo dieses Stofftier gelegen, dann würde ich sagen, kommt Leute, ne? Ja. Aber da sind ja schon Dinge zusammengekommen.
Und es war das Foto mit Hashtags Free Palestine und so weiter, und dann, nachdem wirklich sehr dezidiert nachgefragt wurde, wie wäre es denn hier mal mit einem Statement zu den ermordeten und gefolterten Jüdinnen und Juden, kam nur, ach, ich dachte, das versteht sich von selbst, dass ich die Verbrechen der Hamas verurteile. Ziemlich nonchalant. Also ich glaube da nicht, zumindest bei ihr nicht, an Zufälle. Und was die Fridays for Future International angeht, ich weiß nicht, wie viele Menschen da die Social Media Accounts verwalten, glaube ich überhaupt nicht an Zufall. Das ist ja sehr bewusst. Und das, was du eben zitiert hast, ist voll von antisemitischen Codes, von Fake News und Verschwörungsdenken. Da ist nicht viel zu retten.
Ja, ich bin so fassungslos, weißt du? Und ich finde es aber, also um mal irgendwie, man hat ja so einen großen Drang, irgendwas Positives zu finden. Ich finde positiv, wie sich ohne zu zögern, nach dem, was ich bisher jetzt in den letzten zwei Tagen in Social Media gesehen habe, sich wirklich wahnsinnig viele komplett distanzieren, die sehr mit dem Anliegen und den Zielen von Fridays for Future sympathisieren. Also das ist was man ja manchmal in politischen Richtungen nicht so sieht, sondern dass es dann eben immer so diese Entschuldigungen gibt, ne? Immer dieses, ja, aber sie haben doch, nee, aber es ist doch, und die anderen und so. Also ich habe schon den Eindruck, dass es wirklich ein konsequentes Sich-Abgrenzen gibt, was ja gut ist.
Ich finde, es ist natürlich auch ein Nebenschauplatz. Es ist schade um diese wirklich großartige Idee gewesen und diese Initiative, die in meinen Augen mausetot ist. Ich glaube, sie können vielleicht etwas anderem wieder aufmachen, vielleicht als Pommesbude, Fridays for Fritten oder so. Ich glaube, Fridays for Future als Klimabewegung ist gescheitert.
Unter dem Namen ja. Ich bin unsicher, ob ich dir zustimme, dass quasi auch Fridays for Future Deutschland tot sein muss, unter dem Namen ja. Aber wenn die jetzt wirklich ganz konsequent sind und sagen, okay Leute, wir sind eine wirklich große Bewegung, wir können sozusagen nicht für alles verantwortlich sein, was jemand anders postet, wir sehen aber, was der postet und in dem Moment sagen wir uns komplett los und wir nennen uns jetzt ab morgen anders, dann wüsste ich ehrlich gesagt, weil ich meine, sie können ja nichts dafür, ne? Dafür, ja, können sie ja nichts. Es ist jetzt innerhalb von Fridays for Future auch nicht erst seit gestern ein Thema, muss man vielleicht noch fairnesshalber dazu sagen, aber jetzt, wo es einfach so klar ist, in dem Moment, in dem du dich eben nicht nur in Worten distanzierst und sagst, nee, das entspricht jetzt aber gar nicht unserer Weltsicht, sondern auch wirklich sagst, wir machen uns komplett los davon, finde ich, muss die Bewegung nicht tot sein. Und das ist eben ja auch noch ein nicht unwichtiger Aspekt, für welches Anliegen diese Bewegung steht. Also das Anliegen, das darf nicht darunter leiden, ne? Das ist leider so.
Das ist sicherlich richtig, aber ich würde sagen, es muss auch nicht darunter leiden. Es war natürlich die große Bewegung, die weltweit den Anschluss gegeben hat, und der ganze Charme und das, was so clever daran war, war ja, dass es so prägnant war. Es war der Schulstreik am Freitag, es war diese Provokation, die darin lag, es war gleichzeitig aber auch die Beschränkung auf dieses Thema. Und das ist einfach nicht nur wahnsinnig dumm gewesen, sondern letztlich, glaube ich, auch schon frühzeitig angelegt, das Todesurteil dieser Bewegung, dass man dachte, man muss jetzt für alles Mögliche zuständig sein. Und auch eben für die Rettung der ganzen Welt, für die vermeintliche Rettung der Welt und für Dinge, von denen man nun offenbar überhaupt keine Ahnung hat.
Ja, darüber habe ich auch nachgedacht. Und ich bin noch nicht ganz sicher. Ich möchte noch kurz zu meinem Satz eben sagen, damit das nicht missverständlich ist. Ich will nicht sagen, Klimaschutz steht darüber und deswegen ist irgendwie Antisemitismus egal. Das meine ich in keinster Weise, ne? Aber ich meine, das Problem Klimawandel existiert unabhängig von jeder Bewegung, auch von dieser. Und wenn es aber so eine große und eben durchaus nach wie vor bedeutende für dieses Anliegen ist, dann darf natürlich das Anliegen Klimaschutz nicht darunter leiden, dass die Bewegung sich gerade unmöglich macht. So, das wollte ich quasi nur sagen. Es ist was anderes als, ja, Leute, hör mir auf mit Antisemitismus, ist mir doch egal, weil die stehen ja für Klimaschutz. Also ich will nicht mich dafür aussprechen, dass man jetzt irgendwie bei Fridays for Future bleiben sollte, weil der Klimaschutz so wichtig ist. Aber man sollte beim Klimaschutz bleiben, unabhängig davon, was die Bewegung gerade mit sich selber veranstaltet.
Ohne Frage, aber es wird ja jetzt keiner sagen, Greta hat sich desavouiert. Ich fahre jetzt extra ein paar Runden mit dem SUV um den Block. So ist es ja nicht. Also die Klimabewegung weltweit ist auch nicht abhängig von dieser einen Organisation. Es war eine sehr, sehr gute Idee und sie hat das Thema wirklich hervorragend nach oben gebracht. Wobei ich sagen muss, dass ich auch diesen Personenkult um Greta immer schon suspekt fand. Und Dieter Nuhr ist ja sehr dafür verhauen worden, dass er das zum Beispiel kritisch gesehen hat. Das konnte ich damals, und ich weiß, dass wir da sicherlich einen Dissens haben werden, nicht richtig nachvollziehen, weil ich finde, und es ist keine 180-Grad-Wendung, weil ich da vor 3 Jahren schon Moderationen bei Extra darüber gemacht habe, dass man sagt, das junge Mädchen erlöst uns von unseren Sünden und sie ist die Heilsbringerin und wir projizieren alles auf dieses junge Mädchen, das jetzt uns die Wahrheit bringt und uns zum Licht führt. Also, dass diese Verehrung von Greta pseudoreligiöse Züge hatte und natürlich auch eine eingebaute Fallhöhe für Komik, das finde ich, kann einem denkenden Menschen nicht entgehen und sollte einem auch damals schon nicht entgangen sein. Und vielleicht ist es jetzt auch ein sehr später Moment, um das mal so im eigenen Bewusstsein nochmal zu korrigieren.
Ich finde das nur zwei unterschiedliche Dinge. Also ich bin kein großer Fan von Personenkult, wir haben ihn gerade bei Sarah Wagenknecht schon genannt. Also ich finde immer schwierig, wenn wirklich ein, ich glaube zumindest in diesem Raum unbestritten wichtiges Anliegen an eine Person oder eben auch eine Bewegung geknüpft ist. Das ja, Dieter Nuhr würde ich und hätte ich allerdings eher kritisiert dafür, dass er quasi die Konsequenz darin sieht, nicht den Personenkult an sich zu kritisieren, sondern Greta Thunberg zu kritisieren. Für Dinge, für die sie überhaupt gar nicht kritisiert werden muss. Also mach jetzt, ne? So. Hau drauf, Dieter, kein Ding so, aber kritisiere sie doch dann nicht für so lächerliche Dinge, die irgendwie auch erstmal gar nicht stimmen. Das finde ich halt nicht die Konsequenz. Also ich finde, man sollte nicht auf die Leute draufhauen, weil man sagt, ja, sonst ist Personenkult, sondern man kann auf den Personenkult draufhauen. Das finde ich halt zwei unterschiedliche Dinge. Insofern widerspreche ich dir nur zur Hälfte. Also quasi in der Verteidigung von Dieter Nuhr in dem Fall würde ich dir widersprechen, in dem Verurteilen von Personenkult überhaupt gar nicht. Man sieht ja, was dabei rauskommen kann. Dann hängt am Ende alles davon ab, wie moralisch integer diese eine Person ist und ob die sich immer richtig verhält. Ne? Das ist ja schwierig.
Das ist immer schwierig, ja. Aber ist das große Problem im Moment, dass Fridays for Future möglicherweise keine so glorreiche Zukunft hat? Oder ist nicht auch das ganz große Problem im Moment, dass es offenbar in Bewegungen, die sich als progressiv verstehen, einen latenten Antisemitismus gibt und vielleicht auch häufiger, als man es gedacht hatte. Und ich finde, das ist das, was mich akut, also persönlich, wesentlich mehr umtreibt, als was wohl Fridays for Future für eine Zukunft haben wird. Weil ich glaube, der Klimaschutz ist das drängendste Problem, mit dem die Menschheit überhaupt konfrontiert ist. Gar keine Frage. Es hängt für mich aber jetzt nicht an dieser Organisation, also nicht mal mehr nur an einzelne Personen, sondern auch nicht an dieser Organisation.
Ich hoffe, dass du recht hast damit. Also das ist ja quasi nur eine Befürchtung, die ich äußere, weil mir ist die Zukunft von Fridays for Future, ich hänge da emotional nicht dran, ne? Ich bin da ja nicht drin. Es ist jetzt nicht so, dass ich weine, wenn es die nicht mehr gibt oder so. Mir geht es quasi dann da in dem Bereich nur um die Sache. Und du sagst, niemand würde jetzt aus Trotz deswegen eine extra Runde SUV fahren. Wahrscheinlich von den Leuten, die jetzt wirklich Teil dieser Organisation sind oder waren, wer weiß, nicht. Aber es ist eben auch nicht zu leugnen, dass das natürlich politisch ausgeschlachtet wird. Also sobald sich die Idole irgendwie entzaubern oder auch die Organisation, man sieht eben genau dann sowas. Dann wird, und das finde ich eben auch wieder schwierig, dann wird der Antisemitismus oder dann wird so der Anti-Antisemitismus so schön instrumentalisiert. Dann sind sie nämlich plötzlich alle ganz, ganz doll gegen Antisemitismus, weil sie sehen, guck mal, jetzt die Klimagöre ist Antisemitin, deswegen kann ich das jetzt nutzen, um zu sagen, guck mal, die sind doch die Bösen. So, ja, also es ist, wenn wir in einer vernünftigen Debattenkultur wären, kein Ding, würde ich dir zustimmen. Ah, okay, es gibt viele Klimaschutzorganisationen, die Leute sind ja auch nicht doof, die sehen ja auch, es ist nur eine, man kann sich auch neu und anders organisieren. Man sollte vor allen Dingen über genau das, was du gerade angesprochen hast, auch innerhalb solcher Bewegungen sprechen. Das, ne? So, und dann wäre das alles, für den Klimaschutzaspekt lösbar. Mhm. Und die eigentliche und einzige große Aufgabe wäre, über Antisemitismus zu sprechen.
Mhm. Aber was glaubst du denn, wie viele Menschen in Deutschland Greta insgeheim recht geben oder Fridays for Future international? Ich denke, dass es in der veröffentlichten Meinung in großen deutschen Medien natürlich sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet wird. Aber ich bin nicht sicher, wenn man eine Umfrage machen würde in Deutschland, wie viele Menschen sagen würden, natürlich ist das so, klar, so ist das doch. Also ich bin im Moment auch extrem desillusioniert und verzweifelt ist ein zu großes Wort, weil ich nicht betroffen bin und das ja irgendwie aus sicherer persönlicher Distanz betrachte, aber es ist irgendwie mein Land und meine Heimat und ich finde das Maß an latentem Antisemitismus grauenvoll. Und auch eine Erkenntnis, die ich in der Härte erst seit kurzem habe. Da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv. Also ich hatte immer schon das Gefühl, da gibt es bestimmt irgendwie, ja, 10% oder so. Ja, klar. Und es gibt natürlich auch mehrere Stufen von Antisemitismus. Und es ist irgendwie immer da. Und es ist ein Phänomen, was es auch immer schon gab. Aber ich erlebe viele in meinem persönlichen Umfeld oder auch sonst in sozialen Medien, die durchaus der Meinung sind, ist doch alles richtig.
In deinem persönlichen Umfeld?
Naja, man führt doch, also hast du nicht Debatten geführt? Ich oder was heißt Debatten geführt? Man hat Gespräche geführt und ich habe durchaus auch mit Menschen gesprochen, die dann sagen, okay, es ist aber auch alles kompliziert. Also der Tenor, es passieren grauenhafte Morde, es gibt Terror und niemand ist verpflichtet, sich zu allem zu äußern. Aber das hat Sascha Lobo in seinem sehr empfehlenswerten Spiegelartikel jetzt über die Empathielosigkeit der deutschen Linken sehr treffend formuliert. Wenn es ein Gesamtbild ist, dann sagt es schon etwas aus. Also ich habe das Gefühl, es gelingt vielen Deutschen oder Menschen, die sagen, Deutschland ist meine Heimat. Das müssen natürlich nicht Menschen mit deutschen Vorfahren sein. Also Menschen, die hier leben, gelingt ohne weiteres mit der Ukraine solidarisch zu sein, nach dem 11. September solidarisch zu sein, nach Charlie Hebdo. Habe ich niemanden gehört, der gesagt hat, man muss aber auch ein bisschen verstehen, die haben da Mohammed-Karikaturen veröffentlicht, also ehrlich jetzt, also da sind sie auch selber schuld. Wenn es solche Terrorangriffe gegen Jüdinnen und Juden gibt, geht das große Erklären los. Und Menschen haben das Bedürfnis, über die Politik von Netanyahu zu sprechen. Und wenn das nicht möglich ist, sich einmal hinzustellen und zu sagen, das ist grauenhaft und es ist Terror und es ist das Gegenteil einer Freiheitsbewegung, die Hamas, also dann ist es irgendwie, dann hat das Land ein Problem. Und ich finde ja auch, dass natürlich es nochmal historisch bedingt gerade von deutscher Seite unangenehm bis unangemessen, bis völlig unmöglich ist, hier auch immer wieder das Bedürfnis zu haben, israelische Sicherheitspolitik zu kritisieren. Also warum fühlt man sich berufen, gerade als Deutscher, und das meine ich jetzt im Sinne von Menschen, die sagen, Deutschland ist meine Heimat, zu sagen, das und das muss Israel jetzt machen, um sich sicher zu fühlen oder um sich nicht sicher zu fühlen.
Ich nehme das ja so wahr. Ich habe mich tatsächlich nur gerade gewundert, weil du gesagt hast, in deinem Umfeld. Aber dann ist das eine Tatsache.
Ich finde, das kommt wirklich sehr in den Nahbereich hinein, ja. dass man anfängt zu reden und dass das Ja-Aber losgeht. Und natürlich, das ist kein schierer Antisemitismus. Es ist nur dieses Gefühl, man muss das nochmal in Relation setzen. Und das, ja, Guterres, es ist nicht im luftleeren Raum. Und das ist dann so wahnsinnig informiert und akademisch informiert. Und ja, ich habe mich ein bisschen beschäftigt, auch Nahostkonflikt, ja, kompliziert alles. Es hat keiner nach dem 11. September als erstes gesagt, George Bush ist aber auch ein sehr, sehr schlechter Präsident. Und wie gesagt, es ist legitim. Und ich beobachte nicht Social-Media-Kanäle und sage, wer postet hier was und wer äußert sich wozu. Aber in der Gesamtheit ist es seltsam.
Das ist ein erschreckend gutes Schlusswort für heute, finde ich. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz durch. Ne? Es gibt jedes Mal in diesem Podcast und so auch heute das hier.
Eine letzte Frage.
So, eine letzte Frage in unserem fröhlichen Gute-Laune-Podcast. Denn so ist es. Man kann nach diesem Thema natürlich jetzt auch nicht zurück zur Fröhlichkeit kommen, aber wir schauen mal. Die Idee ist, dass du mir eine letzte Frage stellst und dass ich dir eine letzte Frage stelle. Du fängst an.
Ich fange an. Ich weiß nicht, ob sie schon mal gestellt worden ist, weil sie sehr naheliegend ist. Du hast gerade eine neue Sendung bei Dreisat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Du Vielen machst Dank. Diesen Podcast, du machst Positive Reden im ZDF, ja. Und du machst Bühnenauftritte und machst Auftritte bei Extra 3 und so weiter. Und ich sehe das natürlich mit einer gewissen Bewunderung und frage mich aber auch, warum? Also meine Frage ist, was treibt dich an?
Drogen. Ich nehme einfach jeden Morgen sehr viele Drogen. Und dann ist das Drogen, es ist drogenverherrlichend. Ich möchte das zurücknehmen.
Na, was ist dein Movens auch, das in dieser Massierung zu machen? Also wenn man das so ausdrücken kann. Ich mache ja was Ähnliches, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber deshalb kann ich vielleicht das andere nachvollziehen, aber mich würde es von dir interessieren.
Ja, ich meine, du machst eine wöchentliche Fernsehsendung, muss man noch dazu sagen, ist jetzt natürlich auch, kann man drüber streiten, ne? Und du gehst auch auf Tour, also ich weiß nicht, wie viel weniger es ist. Ich habe ja mehr Sachen, die dann vielleicht nicht so groß sind. Und die Sendung, die ist ja auch erstmal monatlich. Ne? Mal schauen. Es ist so, ich finde, wenn man diesen Beruf macht, dann kann man ja Glück haben oder nicht. Ne? Man kann natürlich auch gut sein oder schlecht. Und so, aber es hat auch, glaube ich, durchaus viel mit Glück zu tun. Und wenn man so anfängt, dann macht man so viel Quatsch. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch du gemacht hast in deinem Leben schon, ne? Aber ich habe so bei Berliner Lesebühnen angefangen. Ich bin an was für Orten ich schon so aufgetreten bin. Ich bin mal auf dem Dach einer Currywurstbude aufgetreten. Das war, glaube ich, der absurdeste Ort.
Ich bin mal in einem Fitnessstudio aufgetreten.
Auch cool. Also es ist wirklich, die absurdesten Dinge macht man. Und man tritt bei Geburtstagen auf und verrückte Dinge und dann ist irgendwie, alle wollen eigentlich Party machen, niemand will zuhören und dann spielt hinten laute Technomusik und man muss trotz Mikrofon, also so absurde Sachen macht man. Und dann, wenn es dann gut läuft, dann läuft es irgendwie besser und dann, und das macht aber lustigerweise ja auch schon alles Spaß, ne? Ja. Es ist anders als Leute, die jetzt zum Beispiel in die Schauspielerei gehen, die, glaube ich, wirklich viele ganz schlechte Sachen zum Teil machen müssen, bevor sie dann mal gut inszeniert werden oder so. Also du machst so Sachen, die irgendwie auch alle schon Spaß machen und dann läuft es aber im besten Fall irgendwann besser und dann machst du sowas nicht mehr. Und dann bist du irgendwann in der Luxusposition, die nicht so coolen Sachen nicht mehr machen zu müssen und absagen zu können und nur noch die coolen Sachen machen zu müssen. Und wenn es dann wirklich sehr gut läuft, dann kommt man in die absurde Situation, coole Sachen absagen zu müssen. Und darin bin ich gar nicht so gut. Merke ich. Ich lerne das gerade ein bisschen. Ich habe zum Beispiel, ich habe ja viele Jahre eine Kolumne bei Radio 1 gehabt und ich liebe Radio 1. Ich liebe euch immer noch. Und ich habe wirklich schweren Herzens vor auch erst einem Dreivierteljahr, glaube ich, gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Auch bei WDR 2 lief irgendwie die Kolumne und ich habe gesagt, ich packe das nicht mehr, jede Woche noch einen Text zu schreiben oder alle zwei Wochen, es ist zu viel. Ich habe also, ich mache schon weniger sozusagen. Ich habe ja auch noch ein kleines Kind, ne? So, ich schlafe halt wenig, aber ich schlafe auch nicht zu wenig. Ne? Ich mache sehr gerne sehr viel. Aber das ist ein bisschen ein Grund dafür, dass es so toll ist, das zu machen. Und ich finde das so ein Geschenk, dass ich das alles machen darf. Und ich würde gar nicht auf eine dieser Sachen verzichten wollen. So. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Antwort auf die Frage ist, weil was treibt dich an? Da müsste ich jetzt so ganz pathetisch sagen, ich möchte Menschen unterhalten und die Welt retten und so, aber es ist ein bisschen auch diese Entwicklung dahin und das große Empfinden, dass das ein Geschenk ist, dass ich das machen darf. Und du hast gerade diese Sendung angesprochen, Bosetti Late Night, von der jetzt irgendwie eine Folge lief gerade und das war jetzt auch letzte Woche, ne? Also wir sind quasi gerade durch damit und es war natürlich total anstrengend und wir machen jetzt ja erstmal weiter, wer weiß, ne, ob es dann da auch weiter Geld für gibt irgendwann, aber ich weiß, ein paar Folgen darf ich auf jeden Fall noch machen. Ich habe aber wirklich gedacht, wenn ich nur diese eine Folge hätte machen dürfen, trotzdem, wie absurd ist das? Das ist so viel Geld, das in so eine Sendung fließt. So viele Menschen arbeiten dafür. Ich habe auch so diese verrückte Freiheit darin, dass ich das alles alleine schreiben darf, mir ausdenken darf und ich sage, hey, ich würde gerne in einer Villa und einer Limousine drehen und die suchen Villen raus und Limousinen und dann passiert das einfach und so. Ne? Und ich denke wirklich, selbst wenn sie jetzt morgen sagen, sorry Sarah, wir haben doch kein Geld mehr, was für ein verrücktes Geschenk, dass ich da einfach eine Dreiviertelstunde mir Sachen ausdenken darf und alle arbeiten dafür, dass das passiert. So. Also ich Ich weiß nicht.
Ich kann es total nachvollziehen. Toll. Also für mich ist die Frage voll und ganz beantwortet. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das mit den Villen und Limousinen auch nochmal beim NDR erzählen könntest, dass du Villen und Limousinen kriegst, so viel du willst, bei Dreisat, Leute.
Also wir waren natürlich, du weißt, wie das ist, man zieht dann nicht ein in diese Villa, sondern man hat dann halt auch nur eine begrenzte Zeit.
Ich hab's schon verstanden.
Aber was für ein verrückter Ort. Alles war golden da drin. Ja, und da leben Menschen. Also auch so eine Erkenntnis, dass in diesem Ort, da wohnen Menschen. Wir kommen dann da kurz rein und finden das verrückt, aber es gibt Menschen, die dann jeden Tag mit sich die Hände waschen mit einem goldenen Wasserhahn. Und Wahnsinn. Das ist ihre Lebensrealität. Also auch
eine Parallelgesellschaft, ich glaube, die sind auch nicht integrierbar. Das ist, die haben ihre eigenen Werte, ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regeln. Das ist der Glaube an die Integrationskraft unserer Gesellschaft hat auch sehr abgenommen in letzter Zeit, wenn ich sowas höre.
Ich wollte dich tatsächlich auch was in Richtung Fernsehsendung fragen, nur weil ich gerade ich habe jetzt eine gemacht und du machst Extra 3 schon sehr, sehr lange. Wie viele Jahre sind es jetzt?
12, über 12.
Über 12 Jahre. Mhm. Und ist es und bleibt es pure Liebe oder ist das so ein altes Ehepaarverhältnis? Im besten Fall schon noch Liebe, aber also zwischen dir und der Sendung?
Es ist Ehe. Es ist ganz genau das, was nicht nur Liebe ist, aber eine tiefe, tief empfundene Verbundenheit, die mal sehr spritzig sein kann und wieder wie am allerersten Tag mal gereift ist und viel schöner als am ersten Tag. Es ist eine Entwicklung, man entwickelt sich gemeinsam weiter, die Sendung hat sich sehr verändert und ich habe überhaupt keinen Impuls, mir eine junge 20-jährige Sendung anzulachen. Alexa ist ja eine der ältesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Aber passt auch gut zu meinem Alter. Also es fühlt sich exakt so an, wie eine lange, tiefe, immer tiefer werdende Beziehung.
Wie schön irgendwie.
Ja, also ich weiß auch noch, wie es war, diese erste Phase der Verliebtheit. Erste Sendung, so super, auch toll, genieß es. Kribbeln im Bauch, Wahnsinn, das ist total schön. Man kann nicht mehr schlafen vor Aufregung, ja, schön.
Ja, ein bisschen ist es so. Wie schön. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann dürft ihr wie immer euer Lob schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge ausnahmsweise mal nicht mochtet, dann dürft ihr eure Kritik natürlich nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de, denn wir wollen keine Kritik lesen, wir wollen nur Lob. So ist es. Wenn euch eine letzte Frage einfällt, dann dürft ihr die natürlich auch gerne an bosettiswoche@ndr.de schreiben und ihr dürft diesen Podcast abonnieren und ihr dürft noch mehr. Ihr dürft nämlich auch natürlich andere Podcasts hier in der ARD Audiothek hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei der aktuellen Folge der Intensivstation reinhören. Die ist nämlich gar nicht aktuell, sondern die stammt aus dem Jahr 1923. Am 29. Oktober feiert die ARD nämlich 100 Jahre Radio, denn vor 100 Jahren gab es die erste öffentlich empfangbare Rundfunkunterhaltungssendung. Und die Intensivstation hat diese erste Sendung ausgegraben, entstaubt und restauriert. Es geht darin zum Beispiel um den Hitlerputsch, um den ersten Gebührenkontrolleur, um die Gesundheit und ums Automobil.
Eine letzte Frage, Herr Hitler. Was werden Sie denn tun, wenn Sie nun tatsächlich verhaftet und verurteilt werden?
Ich muss dann erst einmal die schriftliche Begründung abwarten. Vielleicht werde ich die Haftzeit nutzen.
Aha.
Wir haben ja bereits ein 25-Punkte-Programm. Das müsste man mal weiterentwickeln. Vielleicht wird auch ein Buch daraus. Einstweilen schenke ich Ihnen diese Postkarte, die ich selbst gemalt habe.
Herr Adolf Hitler, wir danken Ihnen für dieses ehrliche Gespräch.
Wenn ich das noch sagen darf, ein interessantes neues Medium, dieses Radio. Ich werde es meinem Kollegen, Herrn Goebbels, mal ans Herz legen.
NDR Intensivstation von 100 Jahren Radio und linker Zukunft, so heißt die Folge. Hört da gerne mal rein. Nächste Woche Freitag geht es hier weiter, dann mit Philipp Valulis. Da freue ich mich sehr drauf. Und vielen Dank, dass du da warst, Christian.
Danke, dass ich kommen durfte.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.